Ich habe als Schüler im Westen tatsächlich mal an das Fernsehen der DDR geschrieben, weil da ein Film aus den USA lief, den das Westfernsehen meines Wissens nach nicht gezeigt hat, nämlich Blutige Erdbeeren, ein regimekritischer Film über eine Studentenrevolte in San Francisco. Ich musste wissen, was ist das für ein Film, wer hat den gemacht, wo kam diese wunderbare Musik her? Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass auch die Auswahl von Filmen für ein Programm hochpolitisch sein kann. Umgekehrt galt das natürlich auch. Welche DDR-Filme und Serien es ins Westfernsehen schafften und warum, das erforscht der Historiker Dr. Peter Ulrich Weiß am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Herr Weiß, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
War das tatsächlich mal verboten, Ostformate im Westfernsehen zu zeigen? Gab es dieses Verbot wirklich?
Ja, in der Tat. Also in der Hochzeit des Kalten Krieges, also in den 50er Jahren und dann natürlich in Anfang der 60er Jahre mit dem Mauerbau, war die Ausstrahlung, der Einkauf und das Ausstrahlen von sowohl von DEFA-Filmen als auch von DDR-Fernsehproduktion zunächst zensiert und dann eigentlich auch für eine gewisse Zeit, gerade Anfang der 60er Jahre, sogar mehr oder weniger medienpolitisch verboten.
Wovor hatte man da Angst im Westen?
Ja, man hatte natürlich Angst, dass man damit eine, wie soll man sagen, eine Plattform herstellt für sozusagen die Produkte des zweiten deutschen Staates, für das SED-Regime. Und das wollte man natürlich nicht verantworten, zumal es ja auch damals öffentlich-rechtliche Sender waren, die mit öffentlichen Geldern finanziert worden waren. Und man wusste natürlich auch um den, sagen wir mal, ideologisch-instrumentellen Charakter vieler Produktionen des DDR-Fernsehens. Und
hatten, da wollte
halt einen Riegel vorschieben.
Hatten denn die Fernsehregisseure der DDR tatsächlich einen sozialistischen Sendeauftrag? Musste der in jeder Produktion zu sehen sein? Wissen Sie das?
Also beim Fernsehen war das stärker ausgeprägt noch als beim Film, beim DEFA-Film, wo es eher manchmal Schlupflöcher gab oder auch unter dem Motto, dass man hier eher Kunst produziert, waren da eher sozusagen Möglichkeiten, das zu umgehen. Beim Fernsehen war das eindeutiger geklärt, weil es natürlich auch sozusagen als ein klares Medium, also ein klares Medieninstrument eigentlich auch sozusagen der SED-Führung nach außen so gesehen wurde. Ich meine, die Ausstrahlung des Fernsehens, sozusagen die Reichweite war natürlich immens und so war man sich dann auch dessen, sagen wir mal, sehr bewusst.
Irgendwann entspannte sich das Ganze, kamen die Ostverträge, Willy Brandt und dann ging der Westen im Osten einkaufen. Was hat man denn da für Fernsehproduktionen gekauft und gezeigt?
Ja, also das war eigentlich ein allmählicher Prozess und da kann man sicherlich sagen, eine Zäsur war dieser Deutsch-Deutsche Grundlagenverlag 1972, der Versuch quasi die deutsch-deutschen Beziehungen wieder etwas zu normalisieren und etwa ab 1973, 74 begannen erste Treffen und auch ein gewisser Austausch, der sich dann in den 70er Jahren so auf etwa 100 TV-Produktionen erstmal sozusagen warm lief und dann in den 80er Jahren sich auf über 300 Produktionen hin steigerte. Und wenn wir uns diese Themenbereiche angucken, was dort eigentlich besonders so hervorsticht, waren das erstens Darstellungen zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Geschichte, also solche Großproduktionen wie Sachsens Glanz und Preußens Gloria oder Martin Luther von 83 oder Gräfin Kosel, das waren sozusagen beliebte Einkaufsprodukte. Zweiter Bereich war kulturelle Klassik, Hochkultur, besonders Musik auch. Also das waren dann so Darstellungen wie 200 Jahre Gewandhausorchester oder Ludwig Güttler, virtuose Trompetenkunst oder Kostbarkeiten aus den Dresdner Sammlungen. Und ein dritter großer Bereich umfasste den DDR-Alltag als Ganzes. So, und das war eigentlich ein Thema, woran die Öffentlich-Rechtlichen auch sehr interessiert waren, weil sie wollten im Prinzip auch einen Einblick sozusagen in die DDR-Gesellschaft geben. Und das war dann ganz breit gefasst. Und bei Alltag ging es natürlich nicht nur darum, eine Fassade zu zeigen, sondern auch die Probleme. Und insofern hat man da zum Beispiel auch viele Produktionen der Polizeiruf 110-Sendung eingekauft, wobei hier natürlich sozusagen Kriminalität, Schwierigkeiten, Konflikte gezeigt wurden.
Mhm, sehr spannend. Sie werden darüber reden heute in der langen Nacht der Wissenschaften. Wo kann man Sie da erleben?
Ja, also das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung hat im Prinzip einen relativ großen Stand in der Chausseestraße 11, dort im Haus der Leibniz-Gemeinschaft ausgebaut, wo verschiedene Projekte zur langen Geschichte der Wende in Anführungsstrichen gezeigt werden. Also
in Potsdam? In Potsdam?
Nein, nein.
In Berlin tatsächlich? Berlin,
in der Chausseestraße in Berlin.
Mhm.
Okay. Und dort sitzen wir im Atrium und dann gibt es da noch eine ganze Reihe von Vorträgen.
Okay, also in der Chausseestraße in Berlin tatsächlich. Ulrich Weiß wird dort heute sprechen zum Thema. Er ist vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, Herr Weiß. Herzlichen Dank und uns allen eine schöne lange Nacht der Wissenschaft. Möge es nicht allzu sehr gewittern, oder?
Ganz genau. Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.